So, Thomas, wir befinden uns jetzt hier im Studio A nach der Urteilsverkündung im Berufungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Robert H. vor dem Landgericht. Zunächst einmal, was gab es denn? Was für ein Urteil wurde gesprochen?
Um 12 Uhr am heutigen Dienstag hat das Landgericht Freiburg die Berufung des Angeklagten Herrn H. zurückgewiesen. Das heißt, Herr H. muss 120 Tagessätze von jeweils 10 Euro, das heißt 1.200 Euro bezahlen. Er muss die Kosten für die Nebenklage bezahlen, also für die anwaltliche Vertretung, und er muss die gesamten Kosten des Verfahrens bezahlen.
Wie wurde das Urteil begründet?
Das Landgericht hat Herrn H. wegen zweifacher gefährlicher Körperverletzung verurteilt, weil sich der Angeklagte mit dem Pfefferspray eines gefährlichen Werkzeuges bedient hat. Und das Landgericht ging davon aus, dass das gesamte Geschehen von vor ja nunmehr 3 Jahren ein einheitlicher Lebenssachverhalt sei. Das hat zur Folge unter anderem, dass der Messerstich, der HH in die Brust von dem Nebenkläger versetzt hat, nunmehr rechtskräftig erledigt ist. Das heißt, dafür ist er nicht bestraft worden. Er ist ausschließlich dafür bestraft worden, dass er dem Ehepaar Pfefferspray ins Gesicht gesprüht hat. Und das Landgericht setzte sich ausführlich mit der Frage auseinander, ob Herr H. in einer Notwehrsituation gehandelt hat oder ob er sich irgendwie im Irrtum befunden hat. Und dazu meinte das Landgericht dann, es hätte keine Notwehrlage vorgelegen, denn der Herr H. sei zwar der Meinung gewesen, um den beiden Jugendlichen, die ihn angeblich vorher beleidigt hätten, dürfe er unter allen Umständen und mit allen Mitteln nachsetzen. Aber da meinte das Gericht, das darf halt eben ein Mensch nicht. Das Gericht führte aus, jeder Mensch, der einen anderen Menschen bei einer Straftat antrifft, ist berechtigt, diese Person festzuhalten. Da gibt es auch eine Norm in der Strafprozessordnung. Man darf diese Person festhalten, man darf diese Person auch hindern, wegzulaufen. Man darf sie also an der Kleidung festhalten, aber man darf halt eben keine Waffe oder kein gefährliches Werkzeug dafür einsetzen. Also eine Notwehrlage lag hier nicht vor, denn der Nebenkläger und dessen Ehefrau haben Herrn H. nicht mit Gewalt gehindert, weiterzulaufen, sondern die Vorsitzende hat ausdrücklich betont, dass der Nebenkläger sich ausschließlich mit ausgebreiteten Armen hingestellt hätte und das berechtigte dann halt eben nicht zum Pfefferspray-Einsatz. Und für den Pfefferspray-Einsatz gegen die Frau, meinte das Landgericht, hat es überhaupt gar keinen Anlass gegeben. Und jetzt war dann noch zu prüfen, hat Herr H. sich im Irrtum befunden über sein Recht, Notwehr einsetzen zu dürfen. Und da meinte das Landgericht, also der Herr H. hat halt einfach eine andere Rechtsauffassung, aber das bedeutet dann nicht, dass er mit allen Mitteln seine Rechtsauffassung durchsetzen dürfe. Es sei allenfalls ein sogenannter Verbotsirrtum anzunehmen. Das heißt, Herr H. ging ja wirklich irrig davon aus, dass das, was er tut, erlaubt ist. Aber in unserer Rechtsordnung ist es halt eben nicht erlaubt. Und die private Rechtsauffassung, hat das Landgericht gemeint, sei halt eben kein Grund, dann eben anderen Menschen Pfefferspray ins Gesicht zu sprühen.
Der ganze Tatkomplex wurde ja in 3 Teile unterteilt. Zum ersten Tatverlauf, die Auseinandersetzung mit den 2 Jugendlichen hast du schon angesprochen, die Robert H. angeblich, muss man sagen, beleidigt hätten, dann eben der, als das Auto mit den beiden Ehemenschen dazugekommen ist, ist der zweite Tatablauf, die dann eben mit Pfefferspray angegriffen wurden, und der dritte Tatverlauf war dann der Messerstich und alles, was dazu geführt hat, in Anführungsstrichen. Zum Ersten, wie bewertest du das, dass auch in der Urteilsbegründung nicht ausgeschlossen werden konnte oder das Gericht nicht ausschließen wollte, dass die beiden Jugendlichen eigentlich verantwortlich für das ganze Geschehen gewesen sein könnten?
Also nach meiner Wahrnehmung wollte das Gericht es nicht nur ausschließen, sondern hat mehrfach Gestalt der Vorsitzenden betont, dass den Ansatz und den Anlass für das gesamte Geschehen letztlich die Jugendlichen gesetzt hatten. Und das finde ich angesichts der Beweisaufnahme von 2 Tagen zuvor, die Radio Dreieckland, die auch ich persönlich komplett verfolgt hatte, also sehr ambitioniert. Die beiden Jugendlichen wurden selbst als Zeugen überhaupt nicht oder als Zeugin überhaupt nicht gehört. Sie hatten auch schon im Ermittlungsverfahren, was ja ihr gutes Recht ist, von dem Recht Gebrauch gemacht, sich nicht äußern zu wollen. Und ich fand es gar überhaupt nicht so klar, dass die beiden Jugendlichen tatsächlich den Anlass gesetzt haben. Es gab primär die Aussage des Angeklagten und dann gab es auch noch 2 Zeugen, die etwas gehört haben wollen. Aber aus meiner Sicht war es halt eben nicht so klar, dass die den Herrn H. mit irgendwelchen Beleidigungen oder in irgendeiner Art und Weise angegangen hätten, die es überhaupt gerechtfertigt hätte, dass Herr H. diesen beiden Jungen nachgesetzt hat, diesen beiden Jugendlichen.
Was nicht so klar eigentlich war, war die Position bzw. das in Anführungsstrichen Gutachten des Sachverständigen, der ja zu Rate gezogen wurde, ob ein Autismus-Asperger-Syndrom vorliegen würde im Fall von Robert H. Welche Rolle hat das gespielt?
Ich fand auch hier die Annahmen des Gerichtes, diplomatisch formuliert, sehr ambitioniert. In der forensischen psychiatrischen Literatur wird davon ausgegangen, dass Sachverständige, die keine Gelegenheit hatten, mit der Person, über die ein sogenanntes Gutachten erstattet werden soll, zu sprechen, zum Beispiel, weil diese Person das verweigert, eigentlich gar kein Gutachten im engen Sinne erstatten können, weil für ein Gutachten immer die persönliche Exploration erforderlich sei. Es sei denn allenfalls möglich, eine gutachterliche Stellungnahme oder Ähnliches abzugeben. Und der Sachverständige hat eigentlich von Anfang an bis zum Schluss seine Aussage immer beteuert. Er stütze sich ja ausschließlich auf Hypothesen. Es seien Vermutungen, es seien Spekulationen. Und aus diesen Hypothesen, Spekulationen und Vermutungen des Gutachters wurden dann aus meiner Sicht wenig nachvollziehbar in der Urteilsbegründung fast schon Tatsachen.
Der Nebenklagevertreter Nikolai Erschig schätzt die Sache mit dem Gutachten etwas anders ein.
Gut, der Angeklagte kann sich nicht aussuchen, ob ein psychiatrisches Gutachten erstellt wird oder nicht. Wenn das Gericht das anordnet, was er tun kann, und das ist sein gutes Recht, er muss nicht mitwirken, er muss einer Exploration nicht zustimmen. Und für diesen Weg hat der Angeklagte sich entschieden. Das, wie gesagt, steht jedem frei. Ob das positiv am Ende oder negativ für ihn ist, ist eine andere Frage. Das möchte ich nicht bewerten. Der Sachverständige hat am Ende ein Gutachten erstattet mit dem, was er hatte, ja, was er zur Verfügung hatte. Und das war nicht sehr viel. Aber insbesondere auch der Eindruck des Angeklagten vor Gericht, also wie er sich vor Gericht verhalten hat.
Ob Herr H. an einem Asperger-Autismus-Spektrum seiner Persönlichkeit leidet oder auch nicht leidet oder ob das vorliegt oder nicht, beruht ausschließlich auf seinen Angaben. Ein Indiz für das Vorliegen dieser Angaben hat die Vorsitzende darin gesehen, dass es dem Angeklagten möglich war, eine Selbsthilfegruppe, die es hier an der Uniklinik gibt, namentlich zu benennen. Und die Vorsitzende hat dazu gemeint, nur eine Person, die sich ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt, wisse überhaupt von der Existenz dieser Selbsthilfegruppe. Ja, aber jeder Mensch, der sich eben ein bisschen im Internet damit umtut und recherchiert, findet eben heraus, dass es diese Gruppe gibt. Auch eine Person, die nicht über eine solche Persönlichkeitsakzentuierung oder Persönlichkeitsstruktur verfügt. Also ja, daraus dann zu schließen, dass viele Indizien für das Vorliegen sprechen, fand ich, wie gesagt, überambitioniert. Und ein Stück weit vielleicht auch getragen, seitens des Gerichts den Angeklagten doch ein Stück weit zu entschuldigen.
Und gerade der dritte Tatverlauf, also der Messerstich gegen Herr A., wurde ja damit schon vielleicht vorsichtig formuliert nachvollziehbarer gemacht, weil eben da behauptet wurde von Seiten des Gerichts, es würde ein Gutachten bestehen, die eben die Asperger-Autismus-Spektrum-Betroffenheit belegen würde und dass aufgrund dessen die Situation vielleicht falsch eingeschätzt worden war, aber sich quasi Robert H. dort im Recht befunden hätte, dann das Messer gegen Herr A. einzusetzen. Wie bewertest du das?
Das war aus meiner Sicht klar von dem Willen getragen, Herrn H. nicht für diesen Messerangriff verurteilen zu müssen. Man hätte nämlich durchaus sagen können, ich meine, das Gericht kommt ja zu dem Schluss, der Pfefferspray-Angriff sei rechtswidrig gewesen. Damit waren letztlich die Nebenkläger auch berechtigt, Herrn H. festzuhalten, nämlich ihrerseits bis zum Eintreffen der Polizei und daran zu hindern, die Tatörtlichkeit zu verlassen. Und warum das Gericht nicht geprüft hat, ob hier der Nebenkläger zu Recht auf den Angeklagten zugegangen ist, auch um gegebenenfalls weitere Angriffe abzuwehren, das kam aus meiner Sicht viel zu kurz. Und das Problem an der Geschichte ist jetzt, sollte das Urteil rechtskräftig werden, ist der dritte Teil, also der Messerstich gegen die Brust des Nebenklägers, juristisch erledigt und kann auch nicht mehr neu aufgenommen werden. Das heißt, dann wird das zu den Akten gelegt. Und 120 Euro Tagessätze für das ganze Geschehen ist doch am aller untersten Rand.
Nichtsdestotrotz hat der Nebenklagevertreter Herr Erschig gesagt, der Betroffene des Messerstichs sei zumindest jetzt zufrieden, in Anführungsstrichen, dass der Messerstich vor Gericht überhaupt Erwähnung gefunden hat. Ganz kurz zu sprechen zu kommen auf den Messerstich. Hier wurde jetzt wieder, wie vor dem Amtsgericht, der von der Strafe ausgeklammert. Wie bewerten Sie das?
Naja, die Frau Vorsitzende hat ja dazu auch Ausführungen gemacht und vor allen Dingen fand ich es sehr gut, dass die Frau Vorsitzende hier nochmal betont hat, dass das Gericht dem Nebenkläger auch schuldig ist, hierzu nochmal Ausführungen zu machen, weil es eben für einen juristischen Laien leider nicht so einfach nachvollziehbar ist, wie das rechtlich einzuordnen ist. Die Frau Vorsitzende hat aber auch gesagt, dass man das hätte anders werten können, dass es da einen rechtlichen Spielraum gab für diese Wertung. Schlussendlich ist das Gericht hier dazu gekommen und dann muss man das akzeptieren, auch wenn es für Herrn als Nebenkläger natürlich schwierig ist. Aber ich denke, er kann gut damit leben. So hat er es mir auch gerade eben gesagt.
Was hat denn da die Vorsitzende Richterin gesagt dazu?
Also zum einen hat sich die Vorsitzende wirklich unmittelbar an den Nebenkläger gewandt, also an das Opfer der Angriffe des Angeklagten und hat deutlich gemacht, wie gut dem Gericht es nachvollziehbar sei, dass den Nebenkläger das ganze Geschehen jetzt ja mittlerweile 3 Jahre zurückliegend, aber bis heute letztlich das Leben bedrückt und auch zu Albträumen führt und überhaupt die psychische Situation auch durch das erneute Durchleben in der Hauptverhandlung, in dem nämlich die Zeugenaussagen gemacht werden mussten. Und das bedeutet ja wieder eine Retraumatisierung. Und da machte das Gericht also wirklich dann erfreulicherweise deutlich, dass das Gericht das eben auch entsprechend wertschätzt und anerkennt und hat in diesem Zusammenhang sich dann auch noch direkt an den Angeklagten gewandt und hat auch unter Hinweis wiederum auf die Persönlichkeitsstruktur des Angeklagten gesagt, also er möge es in Zukunft tunlichst unterlassen, ein Messer bei sich zu führen. Denn sie, die Vorsitzende, die das Urteil begründet hat, habe schon in Schwurgerichtsverfahren gesessen. Also die Schwurgerichtskammer verhandelt Tötungsdelikte in der Regel. Und ihr sei gut bekannt, wie schnell Messerverletzungen ganz schnell zum Tode führen. Da reichen leichte Schnitte, die für Außenstehende relativ oberflächlich anmuten würden, dazu, dass lebensgewichtige Blutgefäße durchtrennt sind und dann ganz schnell zum Tod führen. Und hat ihm also wirklich deutlich gemacht, er möge es unterlassen, ein Messer mit sich zu führen. Ist allerdings rechtlich nicht verbindlich. Also er kann weiterhin mit einem Messer und einem Pfefferspray, wie er es ja auch in der Verhandlung betont hat, durch die Straßen Freiburgs schlendern.
Um seine Brötchen zu würzen und aufzuschneiden?
Genau, weil er hatte immer nur ein Frühstücksmesser dabei und nichts anderes gehe es ihm.
Vielleicht ein paar Sätze zur eventuellen Urteilsverschleppung. Die Staatsanwältin hat ja in ihrem Plädoyer angeboten, das Urteil von 120 Tagessätzen, davon quasi 20 als vollstreckt anzusehen. Dem ging das Gericht nicht nach. Wie hat es das begründet und wie bewertest du das?
Also ich finde es völlig in Ordnung, dass das Gericht das ausdrücklich abgelehnt hat, schon einen Teil der Geldstrafe als vollstreckt anzusehen. Und da hat das Gericht zum einen ins Feld geführt, eben die besondere Belastung nicht für den Angeklagten, sondern die besondere Belastung für die NebenklägerInnen, die nämlich jetzt 3 Jahre mit einem offenen Verfahren belastet waren und dann eben das immer wieder durchleben mussten in den Vernehmungen, in den Gerichtsverfahren, in den Vorbereitungen auf die Gerichtsverfahren, in den Nachbereitungen auf die Gerichtsverfahren. Das hat sie zum einen ins Feld geführt und dann hat sie ausführlich dargestellt, wie der Verfahrensgang war, wie viele Akten wo gelegen haben und warum, hat eben darauf abgestellt, dass ein Großteil des Verfahrens beim Amtsgericht gelegen habe, noch während der Hochzeit der Pandemie und das sei halt eben nicht der Justiz zuzurechnen. Und auch die Liegezeit der Akten jetzt von über fast einem Jahr bei ihr, der Richterin am Landgericht, sei nicht mindernd zu berücksichtigen, denn gegen das Urteil des Amtsgerichtes hatte ausschließlich der Angeklagte Berufung eingelegt. Und im deutschen System ist es so, wenn nur der Angeklagte Rechtsmittel einlegt, dann gilt ein sogenanntes Verböserungsverbot. Böse von schlimm. Das heißt, das Urteil kann in der Berufungsinstanz nicht schlimmer ausfallen als in der ersten Instanz. Und das Landgericht hat gesagt, einem Angeklagten, dem gewissermaßen bewusst ist, mehr als 120 Euro Tagessätze können sowieso nicht rauskommen, wird davon nicht in irgendeiner Art und Weise übermäßig belastet.
Vielleicht noch ein paar Sätze zu sehr markanten letzten Worten von Robert H. am zweiten Prozesstag. Das hat ja hier schon auch eine Rolle gespielt in der Urteilsbegründung, dahin, dass eine Fahrlässigkeit der beschuldigten Tat ausgeschlossen wurde. Wie bewertest du, dass so viel von dieser Verlautbarung des Angeklagten eingeflossen ist in den Urteil und wie bewertest du diese Perspektive des Gerichts?
Also wir haben es ja jetzt hier mit einem Menschen aus dem rechten Spektrum zu tun, der angeklagt ist. Im linken Bereich kennen wir ja den Slogan Anna und Arthur halten's Maul. Es beweist sich mal wieder, dass es oft klüger ist für Menschen, die vor Gericht stehen, einfach keine Aussagen zu machen zum Tatgeschehen, weil dann können sie eben auch nicht nachteilig berücksichtigt werden. Hier hat sich letztlich der Herr H. ein Stück weit selber ins Messer geliefert. Denn er hat nochmal ausführlich dargestellt in seinem Schlusswort, wie er sich bis heute im Recht fühle, hier in Notwehr gehandelt zu haben. Und das hat ihm die Gerichterin natürlich dann aufs Butterbrot geschmiert, als es darum ging, ihn zu verurteilen.
Und zur politischen Intention, die ja auch in den letzten Worten durchaus deutlich waren, gerade in den letzten Sätzen, die sich an das Gericht selbst und an die Staatsanwaltschaft gerichtet haben. Da hat er gesagt, sowas, ich habe nur noch Verachtung übrig für die Justiz und für mich sind sie nichts weiter als eine andere Form der kriminellen Organisation oder sowas.
Genau, er hat aus seiner politischen Überzeugung keinen Hehl gemacht. Er hat betont, dass das Gericht aus seiner Sicht ein Teil der organisierten Kriminalität sei. Die Staatsanwältin hatte halt eben entsprechend ihr entgegengerufen, dass er ihr nur Verachtung entgegenbringen könne. Den Nebenkläger hat er auch noch beschimpft und hat ihn als aggressiven Schlägertypen bezeichnet. Und er hat auch ausdrücklich in seinem letzten Wort abgelehnt, dass die ihm zugute gehaltene Asperger-Symptomatik in irgendeiner Art und Weise berücksichtigt würde, denn aus seiner Schlicht sei hier sein Notwehrrecht ausschließlich rechtlich zu würdigen.
Und wieso denkst du, dass dieser politische Aspekt auch bei der Urteilsbegründung eigentlich kaum Relevanz gefunden hat?
Das ist, denke ich, der typische Versuch von der bundesdeutschen Justiz, bei Straftaten aus dem rechten Spektrum, die auf in Anführungsstrichen Kneipenschlägereien, Auseinandersetzungen zwischen Betrunkenen oder irgendwelchen Jugendlichen und sonst wie herunterzubrechen und die Gefahren, die durch den Rechtsextremismus und den Rechtsterrorismus drohen, das wissen wir nicht erst seit dem NSU-Verfahren, immer wieder zu bagatellisieren und eben diese politische Implikation herauszunehmen.
Ich bin nicht so geübt in diesen Juristereien. Jedenfalls wurde von Seiten der Richterin eine Analogie zu einem anderen Prozessverfahren gezogen und da zum Cum-Ex-Verfahren. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, da ging es um die Frage, hat der Angeklagte in einem sogenannten Verbotsirrtum gehandelt, war ihm gewissermaßen bewusst, dass das, was er tut, verboten ist oder nicht. Und da hat die Richterin darauf verwiesen, dass dieser Verbotsirrtum von den Gerichten sehr, sehr eng ausgelegt werde. Und hat dann eben auf dieses Cum-Ex-Verfahren Bezug genommen, wo nämlich Banker, die ja bestraft wurden oder bestraft werden sollten für ihre Steuerhinterziehung oder ihre steuerbetrügerischen Delikte, sich zuvor von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten haben beraten lassen und diese Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte haben den dann Verurteilten deutlich gemacht, dass ihr Verhalten legal sei. Und nun haben sich die Angeklagten aus diesem steuerbetrügerischen Verfahren auf die anwaltliche Beratung berufen und haben gesagt, also wir konnten unseren Irrtum, dass das, was wir hier tun, nicht verboten ist, das konnten wir gar nicht vermeiden, weil wir hatten ja rechtliche Beratung von kompetenten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten. Und selbst diese kompetente Beratung, so die Vorsitzende, hat der Bundesgerichtshof nicht gelten lassen und hat diesen Leuten halt eben nicht diesen Verbotsirrtum zugesprochen.
Du hast es schon erwähnt, die Vorsitzende Richterin Dr. Müller war ja langjährig tätig in der Schwurgerichtskammer. Meinst du, dass ihr kein anderer Fall vor Augen gekommen wäre in der Zeit, wo sie eher eine passendere Analogie gefunden hat?
Also ich glaube, die Vorsitzende, wenn sie bei aller Anspannung ihres Erinnerungsvermögens sich ihre früheren Fälle vergegenwärtigt hätte, hätte ihr bestimmt auch ein besserer Fall einfallen können als einer aus der Wirtschaftskriminalität, der ja wirklich in dem Falle wirklich unpolitisch war.
Was ist dein Fazit? Was nimmst du mit aus dem Prozess gegen Robert H.?
Ich fand den Prozess von Anfang an voller Merkwürdigkeiten. Auf Radio Dreieckland kann das auch nachgehört werden, welche Merkwürdigkeiten das waren. Das Urteil ist konsequent. Ich bin ein Stück weit überrascht, dass ihm nicht 20 Tagessätze schon angerechnet wurden für die Verbüßung. Die Kammer hat in Gestalt der Vorsitzenden immer wieder auf die linke Gesinnung der Jugendlichen abgestellt und ihnen letztlich so war mein Eindruck so ein bisschen suggestiv unterschoben, dass wenn diese Jugendlichen nicht den ersten Anlass geboten hätte, letztlich das ganze Geschehen nicht vonstatten gegangen wäre. Und das letztlich nimmt wiederum zum einen die politische Komponente heraus und bei aller Deutlichkeit der Worte von der Richterin gegenüber dem Angeklagten entwertet es letztlich aus meiner Sicht auch ein Stück weit diesen Schuldspruch.
Zumindest muss man ja sagen, wurde der AfDler und Querdenkenaktivist Robert H. das erste Mal gerichtlich bescheinigt, er handelt im Unrecht.
Genau, und mit 120 Euro Tagessätzen gilt er halt eben auch als vorbestraft. Das heißt, das im Prozess noch verlesene Führungszeugnis, das halt eben keine Einträge vorsah, wird in Zukunft von diesem Eintrag geschmückt werden, wenn es rechtskräftig werden sollte. Radio Dreieckland wird dann auch darüber berichten, denn wir werden in einigen Wochen oder Monaten bei der Staatsanwaltschaft nachfragen, was aus dem Verfahren geworden ist.
Auch die Nebenklage ist zufrieden mit dem Ergebnis und dem Urteil. Ich habe mit Nikolai Erschig nach dem Prozess gesprochen und er bewertet das Urteil wie folgt.
Ja, alle, die das Urteil gehört haben, glaube ich, konnten sehr gut nachvollziehen, was die Frau Vorsitzende ausgeführt hat. Es war sehr eindrucksvoll, wie sie das ganze Tatgeschehen nochmal aufgearbeitet hat und dann aber auch rechtlich sehr gut gewürdigt hat. Aus meiner Sicht ein absolut richtiges und nachvollziehbares Urteil. Als Nebenklägervertreter in dem Fall war es wichtig für Herrn Adler, dass hier am Ende eine Verurteilung rauskommt und das ist hier passiert und das ist sicherlich ein Erfolg für Herrn Adler. Das bedeutet in erster Linie, dass die große Chance besteht, dass mein Mandant und auch seine Frau dieses Kapitel nun endlich ad acta legen können, einen Schlussstrich ziehen können und ja, damit abschließen, um zukünftig einfach den Blick nach vorne zu richten. Das hoffe ich, dass deswegen das Urteil möglichst schnell rechtskräftig wird und dann ist ein großes Ziel meines Mandanten und seiner Frau erreicht.